DW Menschen und Märkte.
Herbstgutachten. Jetzt kriegen auch die Politiker ihr Fett weg. Nachgefragt, was machen die Aktien von Zalando und Rocket Internet? Millionengrab, die Krux mit den Mittelstandsanleihen und Innovation und deutsche Technologie. Made in China. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Wohin man auch blickt, die Aussichten werden trüber bei der Industrie, beim Handel, beim Verbraucher. Das war bislang immer den Umständen geschuldet, der lahmenden Weltkonjunktur, verschiedenen Kriegen, Vulkanausbrüchen, Seuchen. Da scheint sich gerade etwas zu ändern, denn in ihrem Herbstgutachten machen führende Ökonomen jetzt der deutschen Politik Vorwürfe. Von falschen Weichenstellungen der Großen Koalition ist da die Rede. Das wiegt schwer, denn für die Unternehmen läuft es ja in der Tat nicht mehr rund. Sabine Kinkartz berichtet.
Es grollt und donnert, die dunklen Wolken am Konjunkturhimmel sind nicht mehr zu übersehen. Selbst führende Wirtschaftsforschungsinstitute blicken äußerst skeptisch in die Zukunft. In ihrer für die Bundesregierung erstellten Gemeinschaftsdiagnose erwarten die Ökonomen für das laufende Jahr nur noch 1,3% Wachstum. Auch im nächsten Jahr werde es nur ein mageres Plus von 1,2% geben. Im Frühjahrsgutachten war noch von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,9% und im nächsten Jahr von 2,0% die Rede gewesen. Ferdinand Fichtner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gibt zu, dass der deutliche Produktionsrückgang im zweiten Quartal dieses Jahres durchaus überrascht habe.
Deswegen, weil im Grunde ja die Finanzierungsbedingungen ausgesprochen günstig waren, die Kapazitäten zum damaligen Zeitpunkt unterausgelastet und die Zuversicht in den Unternehmen eigentlich zum damaligen Zeitpunkt sehr hoch war. Deswegen hatten wir in der Gemeinschaftsdiagnose vom Frühjahr insbesondere eine Beschleunigung der Investitionen erwartet. Die ist aber ausgeblieben, wie wir mittlerweile wissen. Im Gegenteil, die Konjunktur hat sich doch ganz erheblich seit dem Frühjahr eingetrübt.
Die Nachfrage im In- und Ausland sei schwach und der Euroraum befinde sich immer noch in einer ausgeprägten Schwächephase. Die Risiken für die Weltkonjunktur seien erheblich, was am Konflikt Russlands mit dem Westen und der Krise im Nahen Osten liege, aber auch an einer unberechenbaren Situation in China, fasst Stefan Ederer vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung zusammen.
In den rohstoffexportierenden Schwellenländern bleiben die Aussichten eingetrübt. Vor allem, weil die Rohstoffpreise aufgrund der mäßigen Dynamik der Weltindustrieproduktion kaum steigen werden. In China ist zu erwarten, dass das Expansionstempo hoch bleibt und wenngleich die Raten von Jahr zu Jahr etwas abnehmen dürften. Dort besteht allerdings das Risiko eines plötzlichen Einbruchs im Immobiliensektor, der ja dort von großer Bedeutung ist und der in den vergangenen Jahren von einer außerordentlich hohen Kreditexpansion getragen wurde.
Risiken machen die Ökonomen auch in den Bankbilanzen im Euroraum aus. Altlasten müssten zügig bereinigt und angeschlagene Kreditinstitute abgewickelt werden. Das sei für die Konjunktur sehr viel wirksamer, als es die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank derzeit noch sei. Hart ins Gericht geht das Herbstgutachten mit der Bundesregierung. Statt mit Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Forschung und Entwicklung das Wachstum zu fördern, habe die Große Koalition aus Union und SPD die Sozialausgaben erhöht. Der Mindestlohn werde 200.000 Jobs kosten, die Arbeitslosenquote stagnieren und im kommenden Jahr bei 6,8% liegen. Weitaus mehr Schaden richte aber die Rente mit 63 an, so Oliver Holtemöller vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle.
Wir haben eine älter werdende Bevölkerung in Deutschland und wir hatten in der Vergangenheit mühsam in dieser Gesellschaft einen Weg gefunden, die Lebensarbeitszeit zu verlängern und an die längere Lebenserwartung anzupassen. Und dieser Weg ist ja nun beschädigt worden. Und das wird die Kosten der Rentenversicherung erhöhen, das heißt auch die Belastung von Arbeit mit Sozialversicherungsbeiträgen. Und das schafft natürlich auch negative Anreize und das ist ein ganz verheerendes und falsches Signal.
Angesichts der schwächer werdenden Konjunktur stellen die Wirtschaftswissenschaftler auch den ausgeglichenen Bundeshaushalt in Frage. Die schwarze Null sei lediglich ein politisches Prestigeobjekt, sagt der IW-Ökonom Ferdinand Fichtner.
Ich halte in der Tat die schwarze Null für aus ökonomischer Sicht zurzeit nicht angebracht. Ich glaube, die damit verbundenen Minderausgaben, durchaus aber auch in diesem Sinne unnötige Mehreinnahmen, verursachen Kosten, die in der langen Frist erheblicher sind als die kurzfristigen Kosten leicht steigender Schuldenstände. Es wäre durchaus auch noch Spielraum für ein geringes Defizit und die Schuldenquote würde trotzdem zurückgehen.
Der Bundesfinanzminister erwirtschaftet absehbar Überschüsse, die zumindest müssten genutzt werden, um neuen Schwung in die Wirtschaft zu bringen. Die Wissenschaftler haben dabei allerdings keine klassischen Konjunkturprogramme im Sinn. Stattdessen schlagen sie Steuersenkungen im Bereich der sogenannten kalten Progression vor, die dafür verantwortlich ist, dass Gehaltssteigerungen nicht im Portemonnaie ankommen, sondern dank einer nicht entsprechend angepassten Steuertabelle aufgefressen werden. Mit Haushaltsüberschüssen könnten aber auch die Unternehmenssteuern gesenkt werden oder über veränderte Abschreibungsmöglichkeiten der Anreiz für Investitionen erhöht werden.
Soweit Sabine Kinkartz aus Berlin. In den vergangenen Wochen haben uns einige Neuemissionen an den Börsen in Atem gehalten, vor allem natürlich der Alibaba-Hype in New York und etwas kleiner der Börsenstart der deutschen Internetfirmen Zalando und Rocket Internet. Eins vorweg, so richtig durch die Decke gegangen wie Jack Ma's Alibaba sind sie natürlich nicht. Ihr Debüt war eher durchwachsen. Aber der erste Handelstag bietet ja auch nur eine Momentaufnahme. Wichtiger ist, was dann kommt. Mischa Erhardt über die Performance der verhinderten Senkrechtstarter.
Es sollte etwas Besonderes sein, der Börsengang von Zalando in der vergangenen Woche. Und betrachtet man die Aufmerksamkeit, die er auf sich zog, war er das auch. Der Handelssaal der Frankfurter Börse war bevölkert mit Mitarbeitern des Unternehmens, nur noch übertroffen von der Anzahl der Medienvertreter, die alles genau mitschrieben, filmten oder Aufnahmen machten. Zur Feier des Moments wurde geböllert und, wie es sich bei einem Börsengang gehört, die Börsenglocke geläutet. Am selben Tag, spätestens aber in den Tagen danach, die Ernüchterung. Die Kurse des gefeierten Börsenneulings Zalando beginnen zu bröckeln und sie bröckeln immer weiter. In dieser Woche sind die Aktien von Zalando knapp 20% weniger wert als an ihrem Ausgabetag am vergangenen Mittwoch. Bei der Start-up-Schmiede Rocket Internet, die am Donnerstag an die Börse ging, ist der Sturz des Aktienkurses noch heftiger. Er liegt zwischen 20% und 25%. Glaubt man dem Chef von Rocket Internet, Oliver Samwa, ist dieser Absturz seiner Aktien nach dem Börsendebüt nichts Beunruhigendes.
Ich bin einfach weder auf einen Tag, auf eine Woche, auf einen Monat fixiert. Ja? Wir denken eher in Jahren. Für uns ist es heute ein Meilenstein, für uns ist aber heute auch erst der Beginn von einem Marathon.
Ein Marathon, bei dem die Aktien des Unternehmens von Oliver Samwa und seinen zwei Brüdern allerdings schon beim Start massive Probleme haben. Und das liegt auch an Rocket Internet, beziehungsweise auf der anderen Seite an Zalando selbst, meint Marc Umber von der Frankfurt School of Finance and Management.
Es ist natürlich so, wenn wir Zalando aufgreifen, das ist ein Unternehmen, was keine lange belastbare Firmenhistorie mit schwarzen Zahlen vorweisen kann. Da muss sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und bei Rocket Internet ist es noch viel schwieriger. Rocket Internet besteht aus mehreren hundert Unternehmenstöchtern. Es ist also sehr intransparent und sehr schwierig, Rocket Internet wirklich zu verstehen und da eine Fundamentalanalyse zu machen. Es ist ja nicht die erste Aktie in diesem Industriesegment, die mit einem höheren Anfangskurs startet und dann einen deutlichen Kurseinbruch hat.
So rutschte beispielsweise auch der Kurs von Facebook in der ersten Zeit nach dem Börsengang massiv ab. Offenbar waren Facebook, Zalando und auch Rocket Internet zum Zeitpunkt des Börsenganges zu hoch bewertet. Das heißt, der Kursrutsch danach spiegelt die tatsächliche Einschätzung der Anleger wider, ob sie diesen Firmen vertrauen und deswegen in sie investieren wollen. Was kann man als Anleger aus diesen Erfahrungen lernen? Falko Bozicevic vom Finanzmagazin Going Public hat darauf eine passende Antwort.
Es wird ja immer gefragt, für wen sind die Aktien geeignet, Internetaktien wie Zalando oder Rocket Internet. Und da haben wir gelernt, dass man natürlich Kursschwankungen von 20% oder 30%, was wir jetzt schon haben, aushalten muss. Ansonsten sollte man sich doch mit der üblichen Buchstabensuppe ABC, Autobanken, Chemie, kurz DAX, vergnügen. Dann hat man nämlich diesen Stress nicht.
Aus unserem Frankfurter Börsenstudio berichtete Mischa Erhardt. Sein Kollege Samir Ibrahim ist für uns einer anderen Frage nachgegangen. Wie legt der mittelreiche, nur mittelrisikofreudige, eben mittlere Börsentyp sein Geld an? In Mittelstandsanleihen natürlich. Das klingt wie eine gute Idee und hat auch viele Jahre gut funktioniert. Doch jetzt häufen sich die Verluste. Wir haben Sami Ibrahim also gefragt, ob Mittelstandsanleihen etwa zum Millionengrab geworden sind.
Wer kennt es nicht? Das Traumschiff, die MS Deutschland aus der ZDF-Serie. Millionen Fernsehzuschauer konnten mit ihr träumen. Für tausende Anleger wurde die Anleihe, mit der das Schiff finanziert werden sollte, zum Albtraum. Es ist nur das jüngste Beispiel einer langen Liste von gescheiterten Mittelstandsanleihen. Anlegerschützer Klaus Nieding, der als Anwalt selbst viele Betroffene vertritt, warnt.
Die Anleger müssen aufpassen, dass sie sich nicht von großen Namen blenden lassen. Eins ist doch mal klar, wenn man am Kapitalmarkt sich finanzieren muss, findet man offensichtlich keine Bank mehr, die bereit ist, diese Bankfinanzierung zu übernehmen. Und das ist ja ureigenes Bankgeschäft. Und was die MS Traumschiff-Anleihe angeht, das Schiff ist halt sehr alt, das Schiff ist von innen nicht mehr up to date. Da gibt es heutzutage am Markt deutlich größere Schiffe und bessere Schiffe und deswegen kommt kein Geld mehr rein.
Für die, die ihr Investment in eine Mittelstandsanleihe in den Sand gesetzt haben, ist es schwer, den Schaden ersetzt zu bekommen. Niemand will verantwortlich sein. Jeder reicht den schwarzen Peter weiter. Die Börse erklärt, sie sei nur die Handelsplattform. Die Finanzaufsicht BaFin prüft nur den Verkaufsprospekt der Anleihen, nicht aber das Geschäftsmodell. Die beteiligten Banken verweisen auf eben diesen Prospekt. Da stünden alle Informationen drin. Grundsätzlich, auch das muss man sagen, sind Mittelstandsanleihen eine vernünftige Sache. Unternehmen können sich finanzieren, ohne dass sie bei ihrer Bank Schulden aufnehmen müssen. Und auch für Anleger sei dieses Investment grundsätzlich interessant, sagt Alan Valentiner von AMF Capital Management.
Rein theoretisch ist eine Anleihe weniger riskant als Aktien. Das liegt daran, dass ich bei einer Aktie Mitinhaber einer Firma bin, aber bei einer Anleihe das Recht habe, meinen Kredit zurückgezahlt zu kriegen, vorausgesetzt, dass der Schuldner auch in der Lage ist, diesen Kredit zurückzuzahlen.
Doch da liegt der Hase begraben. Vor allem Privatleute können selten durchschauen, ob das fragliche Unternehmen seine Schulden überhaupt zurückzahlen kann. Zu verlockend ist oft die Rendite. Viele Firmen bieten zwischen 5% und 9% Zinsen jährlich an. Der Fahrradhersteller MIFA gehört dazu, die Firma Windreich, der Solaranlagenbauer Solen, die SGA Solarstrom und viele mehr. Sie alle haben eines gemeinsam, sie sind insolvent, zahlen also auch nicht zurück. Alan Valentiner rät bei hohen Zinsen deshalb zur Vorsicht.
Wenn man bedenkt, dass das Zinsumfeld derartig niedrig ist und jemand verspricht mir freiwillig eine derartig hohe Rendite, dann muss ich davon ausgehen, dass natürlich das Risiko wesentlich höher ist. Man kriegt nichts geschenkt.
Es sind die bekannteren Firmen, bei denen vor allem Privatanleger zugreifen. Und bei allem, was man essen oder trinken kann, was greifbar ist wie Immobilien oder wie das Traumschiff einen klangvollen Namen hat. Doch auch an der Börse gilt, Namen sind Schall und Rauch.
Doch sein Name ist uns mehr als das, Samir Ibrahim. Die Werkbank der Welt, so ist China reich und groß geworden, weil dort fast alles in fast gleicher Qualität immer billiger hergestellt werden konnte. Das ist erstmal vorbei. Auch die chinesischen Arbeiter melden jetzt Ansprüche an. Eigentlich überraschend, denn wie kann ein Arbeiter unter einer kommunistischen Führung etwas anderes sein als wunschlos glücklich? Karl Marx würde sich jedenfalls ganz schön umgucken. Wie auch immer, die kommunistische Partei, die in China der Staat ist, hat die Zeichen der Zeit erkannt und setzt nun auf ein anderes Pferd. Statt Kopie- und Preisdumping soll es nun eine neue Qualität bringen. Die Chinesen versuchen es nun mit Innovationen und, berichtet Ruth Kirchner, mit deutscher Technologie.
Chinas Staatsmedien sind bereits voll des Lobes. Ein Berg von Vereinbarungen solle in Berlin, Moskau und Italien unterzeichnet werden, jubeln die Zeitungen. Auch die Regierung verbreitet Schönwetterstimmung, vor allem wenn es um Deutschland geht. Deutschland ist das zentrale große Land in Europa und das wirtschaftlich stärkste, sagte der neue Vizeaußenminister Wang Chao vor seiner Abreise nach Berlin. Wir haben eine umfassende strategische Partnerschaft. Unsere Beziehungen erreichen eine neue und höhere Stufe. Aber der Jubel kann die Missklänge nicht übertönen, die sich in das Verhältnis eingeschlichen haben, trotz des regen Handels. Antikartellverfahren gegen deutsche Unternehmen in China haben zu Verunsicherungen geführt. Fragen des Marktzugangs und der Gleichbehandlung ausländischer Unternehmen sind nach wie vor nicht geklärt. Von einer Innovationspartnerschaft, die in Berlin auf den Weg gebracht werden soll, sollen gleichwohl künftig beide Länder profitieren. Es geht um Innovation und Planungszusammenarbeit in der Industrie, der Landwirtschaft, der Wissenschaft, Technologie, Umweltgesundheit und so weiter, sagte Wang Chao. Doch nicht immer ziehen Peking und Berlin dabei an einem Strang. In chinesischen Medienberichten ist von deutscher Hochtechnologie die Rede, die neue Partnerschaft nach China holen könne. Hingegen versteht die Bundesregierung unter Innovation auch gesellschaftliche Erneuerung, Rechtsstaatlichkeit etwa und freiere Meinungsäußerung. Doch davon will Peking nichts wissen, schon gar nicht unter der Führung von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Auch Wirtschaftsvertreter wie der Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking, Jörg Wuttke, beobachten unter Xi eine deutlich härtere Gangart gegenüber Andersdenkenden und verschärfte Zensur.
Das Internet wird immer langsamer, Journalisten werden immer vorsichtiger, vor allem chinesische Journalisten. Und es kommt eine neue Reideologisierung der Partei. Er hat anscheinend vom Niedergang der Sowjetunion gelernt und daraus seine Schlüsse gezogen.
Welche Antworten Kanzlerin Merkel zu erwarten hat, sollte sie gegenüber Li Keqiang etwa die kürzlich verhängte lebenslange Haftstrafe für den uigurischen Wissenschaftler Ilham Tohti ansprechen oder die Festnahmen wegen Sympathiebekundungen für die Demokratiebewegung in Hongkong, das machte ein weiterer Vizeaußenminister Li Baodong bereits sehr deutlich. Das Thema Hongkong ist Chinas innere Angelegenheit. Wir sind dagegen, dass sich ausländische Kräfte in Hongkongs oder Chinas interne Angelegenheiten einmischen. Dieser Standpunkt wird sich nicht ändern. Die höhere Stufe der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit, von der Chinas Spitzenpolitiker schwärmen, bleibt daher vermutlich auf Wirtschaft und Technologie beschränkt. Bei Themen wie Menschenrechte und Meinungsfreiheit liegen Peking und Berlin dagegen so weit auseinander wie bisher.
Mit diesem Bericht von Ruth Kirchner aus China endet unser Podcast für heute. Jaron Kutt in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für Ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.